uns herzlich begrüßen heute Morgen zu diesem spannenden Thema als Christ im Staat verantwortlich leben. Zwei Vorbemerkungen zu dieser nicht leichten Thematik aus dem Römerbrief. Wir sind ja schon einige Zeit im Römerbrief unterwegs und seit dem 12. Kapitel im Römerbrief, da beschreibt Paulus die christliche Ethik. Also gemeint ist das Handeln, das Verhalten, das neue Verhalten, das neue Handeln von den Christen in diesen praktischen Alltagsherausforderungen und eben heute konkret als Christ im Staat verantwortlich leben. Also wie gestaltet sich dieses neue Leben in den alten Verhältnissen? Und wichtig wird dabei sein, das, was wir am meisten verehren, das wird Einfluss haben auf mein Verhalten, auf meinen Lebensstil. Noch einen zweiten Hinweis zum Predigttext, den blende ich schon mal ein, damit es konkreter wird. In diesen 7 Versen von Römer 13, da benutzt Paulus 7 kausale Adverbien. Jetzt nicht erschrecken, kein Deutschunterricht. Diese 7 kausalen Adverbien, denn, darum, deshalb, damit begründet Paulus diese nicht leicht zu verstehenden Aussagen, um die es heute im Text geht. Und er möchte damit einen Zusammenhang herstellen, die Beziehung zwischen einer Ursache und ihrer Wirkung. Und jetzt lese ich uns diesen Text, wie wir diese weltliche Ordnung, in der wir leben, mit den Augen des Glaubens zu sehen haben. Jedermann sei Untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Kausaler Adverb. Denn, eine Begründung. Warum? Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, ist sie von Gott angeordnet. Darum, Folge, kausaler Zusammenhang, wer sich der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt Gottes Anordnung. Die ihr aber widerstreben, werden ihr Urteil empfangen. Denn die Gewalt haben, muss man nicht fürchten wegen guter, sondern wegen böser Werke. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue Gutes, dann wirst du Lob von ihr erhalten. Denn sie ist Gottes Dienerin, dir zu gut. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottes Dienerin und vollzieht die Strafe an dem, der Böses tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um der Strafe, sondern auch um des Gewissens willen. Und deshalb zahlt ihr ja auch Steuer. Denn sie sind Gottes Diener, auf diesen Dienst beständig bedacht. So gebt nun jedem, was ihr schuldig seid, Steuer, dem die Steuer gebührt, Zoll, dem der Zoll gebührt und Furcht, dem die Furcht gebührt, Ehre, dem die Ehre gebührt. Die Maxime, der leseleitende Vers, jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Wow, was für ein Text. Welch eine Herausforderung oder für manche vielleicht sogar eine Provokation. Denn die Frage ist ja, wie geht's dir denn mit denen da oben? Siehst du sie als Gottes Diener? Hast du sie jemals so gesehen? Und ist Unterordnung dein Ding? Ja, nein, vielleicht. Ich lasse jetzt keine Handzeichen hier geben. Aber machen wir mal den Praxistest. Zum Beispiel Grundausbildung Bundeswehr. Der Feldwebel, der starrt ganz zornig in das Gesicht des Rekruten, das jetzt nur noch wenige Zentimeter entfernt ist. Das ist ein Befehl, fährt er ihn an.
Jawohl, Herr Feldwebel,
antwortet der Rekrut. Ich kann Sie nicht hören, schreit der Vorgesetzte. Jawohl, Herr Feldwebel, brüllt der Rekrut. Und er hat gerade seine erste Lektion in Sachen militärische Autorität gelernt. Nun ist es ja so, viele Menschen, für sie ist dieses Wort Autorität mit solchen oder mit ähnlichen Vorstellungen verknüpft. Autoritätspersonen werden oft als Unterdrücker gesehen. Und manchmal trifft es ja leider auch zu. Und Paulus war durchaus mit dem Missbrauch von Autorität und Obrigkeit in seiner Zeit vertraut. Er hat manche Verfolgung durch staatliche und religiöse Autoritäten durchgemacht. Gerade auch in diesem damaligen römischen Weltreich, die ja Pax Romana, also Frieden, Recht und Stabilität auf ihre Fahnen geschrieben haben. Und genau vor diesem Hintergrund wirkt es vielleicht etwas überraschend, was Paulus über die Obrigkeiten schreibt. Jedermann sei Untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Begründung, denn es ist keine Obrigkeit ohne von Gott. Ist dir diese Anweisung fragwürdig? Oder bist du mit Paulus einer Meinung? Wenn wir jetzt die Zeit hätten, würde ich kleine Gesprächsgruppen hier bilden lassen, damit wir uns mal so richtig drüber auslassen können. Wechseln wir vom militärischen Drill zum Finanzamt. Eine Sachbearbeiterin beim Finanzamt sagt, Steuererklärungen von Pfarrern schauen wir immer ganz genau an. Dazu gehören auch die Pastoren, also auch die lieben Zeller. Steuererklärungen von Pfarrern schauen wir immer ganz genau an. Und die Frage ist natürlich dabei, kann man unseren Glauben, unsere Beziehung zu Gott, zu seinem Wort an der Steuererklärung ablesen? Paulus sagt ganz klar, ja. Warum? Erster Gedanke, Christen ordnen sich unter. Wir leben in der Welt, allerdings in der Welt als Neugemachte, als erneuerte Menschen. Denn ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das sagt uns der Apostel Paulus an anderer Stelle im 2. Korintherbrief. Und dieses neue Leben hat Auswirkungen. Wir haben letzten Sonntag hier von Timo gehört, wir stellen uns nicht mehr dieser Welt gleich, sondern wir verändern uns in unserem Denken, in unserem Leben, in unserem Alltag. Wir leben in einem erneuerten Sinn. Also wir haben ein neues Fundament in Christus und in dem Maßstab seiner Offenbarung, das heißt seines Wortes. Das heißt, wenn wir die von Gott geschaffene Ordnung zerstören, dann zerstören wir uns selbst. Und unter dieser Prämisse steht alles, was nach Römer 12 geschrieben wird, also auch heute unser Text. Als Neugeprägte verändern wir die Welt und das zeigt sich eben auch in unserem Verhältnis gegenüber den staatlichen Gewalten, eben am Gehorsam gegenüber Gottes Wort. Das heißt, Christen ordnen sich unter. Warum? Um Rechtssicherheit in einer gefallenen Welt zu gewährleisten. Eben in einer Welt, die vom Satan angegriffen, beherrscht wird, und zunehmend auch vom antichristlichen Geist verführt wird. Zu einem moralischen Verfall, zu einer Dekadenz, wie wir sie in unseren Tagen immer stärker wahrnehmen. Und genau hier in dieser Welt, in dieser Zeit, unter diesen Einflüssen leben Christen als Revolutionäre. Eben als Revolutionäre der Liebe, aber nicht als politische Revolutionäre, die als Umstürzler auf die Barrikaden gehen und dann fließt wieder Blut und so weiter. Nein, Christus hat uns gesagt, unser Herr und Meister, wir geben dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. So wie es Jesus auch getan hat. Steuerehrlichkeit, Zollehrlichkeit, verkehrsgerechtes Fahren, Befolgen der Gesetze und Vorschriften. Wir sagen bewusst Ja zum Staat. Das ist nun keine Staatsverehrung. Das ist kein Kadavergehorsam, also ein sklavischer Untertanengeist, sondern ein Ernstnehmen der Notwendigkeit von Ordnung, eine Ordnung vor allem um das Böse, die Auswüchse des Bösen einzudämmen. Denn bedenke, was wäre, wenn es keine Straßenverordnung gäbe. Also jede würde nach seinem Gutdenken sich an Steuer setzen, Gas geben, rote Ampeln überfahren, mit 120 durch die Fußgängerzone brausen und immer wieder die Vorfahrtsregeln missbrauchen. Wie viel mehr Verletzte und Verkehrstote gäbe es in unserer Zeit? Oder anderes Beispiel, was wäre, wenn du am Bankautomat deine 400 Euro ziehst und ein Vermummter tritt sich hinter dich, zückt die Pistole und fordert die Kohle von dir, ohne von irgendjemand belangt zu werden? Oder was wären wir ohne staatliche Ordnung und Gerechtigkeit, Gesetzgebung, die eben für Befriedung sorgt? Ein weiteres Beispiel, der liebe Nachbar. Den kennen wir alle, den haben wir wahrscheinlich auch alle. Der würde plötzlich die Grundstücksgrenze ignorieren und sein Haus 5 Meter in deinen Garten hineinbauen und du hättest keinerlei Handhabe, dich dagegen zu wehren. Würde dir das Spaß machen? Ergo, wer nur Regeln befolgt, die er gerade selber einsieht, der löst Chaos und Verderben aus, der wird Handlanger des Bösen und der wird am Ende dann auch seinen Schulkameraden erschießen, wie letzte Woche in Offenburg. Zack, zückt die Pistole und 2 Kugeln in den Kopf. Gott aber ist ein Gott der Ordnung. Und er setzt den Chaosmächten des Bösen Grenzen, damit Leben möglich bleibt in einer gefallenen Welt. Und ohne diese Rechtsbasis wäre Leben unmöglich in einer gefallenen Welt. Wer von uns möchte Zustände wie im Wilden Westen, wo der Stärkere siegt? Haben wir nicht bereits schon beispielsweise in Berlin oder auch im Ruhrgebiet eine anarchistische Clan-Mentalität, also die dem Rechtsstaat den Mittelfinger zeigt und auf Scharia statt auf deutsche Gesetzgebung setzt? Also alles, was dieser Ordnung widerspricht, lebt. Und wir erleben leider an diesen Brennpunkten, dass selbst die Polizei ohnmächtig ist und kaum mehr durchgreifen kann, um für ein angstfreies Leben zu sorgen. Und deshalb eine Gesellschaft, in der Autonomie, Egoismus, Anarchisten leben, das kann doch keiner wollen. Und deshalb gilt für uns als Christen, jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Und an dieser Stelle gilt dann die Aussage, jede Regierung ist besser als keine Regierung. Und auf diesem Hintergrund hat Gott die menschliche Autorität, die Regierung, eingesetzt. Und wenn es keine gäbe, widerspräche dies seinem erklärten Willen. Die Macht des Staates nützt dem Bürger, sie schützt ihn, selbst dort noch, wo Macht teilweise missbraucht wird und auch realitätsferne Politik gemacht wird, wie wir es ja auch manchmal hier gerade in der Gegenwart erleben. Und auch dann vielleicht uns den Kopf schütteln, weil die Ex-Kanzler, ob das Schröder oder Merkel heißen, bis heute auf Staatskosten eine professionelle Assistentin für Kosmetik und Frisur erhalten, neben allen anderen Räumen und so weiter. Also bedenken wir, in welcher Welt wir heute leben und in welcher Welt Paulus damals gelebt hat, als er uns diese Worte durch den Geist Gottes eingegeben geschrieben hat. Zu seiner Zeit herrschte ein gottloser Kaiser in Rom und er hat ja die Juden seiner Stadt verwiesen und hat dann eine Christenverfolgung angezettelt und sich damit einen schlimmen Namen gemacht, nämlich Nero. Und umso erstaunlicher sind dann gerade diese Sätze aus Römer 13, mit denen Paulus diesen Christen in Rom Weisung gibt für ihr Verhalten, eben gegenüber den staatlichen Gewalten. Und da können wir uns jetzt als Bibelleser und Bibelstudierer die Frage stellen, könnte es sein, wollte Paulus da mit einem christlichen Enthusiasmus entgegentreten, der sich keiner Ordnung des Staates mehr beugen wollte und der als Geistbegabter gegen den Staat rebellierte. Vielleicht antwortet ja Paulus gerade auf eine dementsprechende Anfrage der damaligen Zeit. Wir können dies nicht mehr ausreichend erhellen, aber wir müssen diese Weisung deutlich hören. Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Machen wir es uns immer wieder bewusst, gegenwärtig sind wir Christen Bürger zweier Welten, der irdischen und der himmlischen. Wir gehören heute schon zum Reich Gottes, nicht nur als deutsche Staatsbürger oder welche Staatsbürgerschaft wir immer haben. Und deshalb sind wir aufgerufen, beiden treu zu sein. Aber unsere Treue zum himmlischen Vater und seinem Wort muss immer an der ersten Stelle stehen. Also in einer gottlosen Welt haben wir als Christen als Kontrast zu leben in der vom Egoismus beherrschten Gesellschaft. Ein weiterer Gedanke: Christen ordnen sich unter, denn sie sehen tiefer. Und staatliche Macht oder Gewalt ist immer von Gott verliehene und keine willkürliche. Und das begründet nun Paulus, denn, wieder dieses kausale, denn, Adverb, denn es ist keine Obrigkeit ohne von Gott. Diese grundsätzliche Aussage, denn es ist keine Obrigkeit ohne von Gott, macht klar, alle Träger von Gewalt sind von Gott eingesetzt. Er verleiht Mächtigen die Gewalt und die Herrschaft und er entzieht sie ihnen auch wieder. Und das hat dann Jesus ja auch in seinem Verhör oder Prozess selber dem Pilatus, seinem Richter, gegenüber geäußert und hat ihm deutlich gemacht, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben her gegeben wäre. Johannes 19, 11. Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben her gegeben wäre. Also staatliche Autorität und ihre Institutionen sind eine Gabe Gottes, um Rechtssicherheit zu gewährleisten. Das heißt, sie haben die Macht nicht aus sich selber, mächtige Könige, Herrscher, Polizeibeamte und so weiter. Sie sind nicht göttlich, sie sind menschlich und deshalb machen sie Fehler Und sie haben ihre Macht in die Hand bekommen und werden sich dafür einmal vor Gott verantworten müssen. Und auf diesem Hintergrund verpflichtet uns Gottes Wort zur Loyalität gegenüber der Obrigkeit. Und ich denke, wir sollten in großer Dankbarkeit leben, dass wir nicht in einer Bananenrepublik, in einem Schurkenstaat leben, sondern in einem freiheitlich-demokratischen Staat. Danken wir Gott dafür, dass wir nicht in Nordkorea, im Iran, in Afghanistan oder an anderen schwierigen Orten leben. Und darum sind wir aufgerufen, ob wir nicht auch für unsere staatliche Obrigkeit beten, für die Amtsträger. Ob wir nur über sie klagen und uns über sie schimpfen oder ob wir der biblischen Maßgabe entsprechend für sie beten. So ermahne ich nun Paulus an anderer Stelle in 1. Timotheus, dass man vor allen Dingen tue, Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit. Beten Sie für den Bürgermeister hier. Beten Sie für den Ministerpräsidenten in Stuttgart. Beten wir für den Bundeskanzler etc., für die Ordnungskräfte, für die Richter, die oft vor schwierigen Entscheidungen stehen, Recht zu sprechen. Beten wir für die Bundeswehr, die unseren freiheitlichen Staat zu schützen hat, auch wenn sie kaum mehr die Mittel dazu hat. Beten wir für die Lehrer, die Beamten, die hier eine hohe Verantwortung tragen. Hinter jeder staatlichen Macht steht der Wille Gottes. Und er handelt durch sie. Und deshalb hat er Obrigkeit gesetzt. Und wer hier widerstrebt, widerstrebt letztlich Gott selbst. Gehen wir kurz ins Alte Testament. Wir kennen die Davids-Geschichte. Und die Frage ist, wie reagierte David, als Saul, der König, ihn gnadenlos verfolgte und dann plötzlich vor ihm auf dem Präsentierteller liegt und er könnte ihn jetzt endlich, seinen erbitterten Feind, abstechen. Er tastet den Gesalbten Gottes, den König, die Obrigkeit Israels nicht an. Er achtet Gott und seine Vorgaben. Und deshalb Anarchie, also Herrschaftslosigkeit, ist ein satanisches Mittel nur darauf bedacht, Leben zu zerstören. Anarchie kommt nicht aus Gottes Willen. Gott steht für das, was dem Leben dient und was es erhält. Und deshalb wird von Paulus hier der Staat, die Obrigkeit, als Dienerin, als Diakonisse Gottes bezeichnet. Eben mit diesem Amt, mit dieser Verantwortung, die Guten zu loben, aber auch die Bösen zu strafen. Gott lässt sich vom Staat dienen, Recht zu sprechen, zur Not auch mit Schwertgewalt. Das heißt, wer sich der staatlichen Macht widersetzt, der verdient Strafe. Gott hat ihr die Schwertgewalt anvertraut. Der Staat hat das Recht, für Ordnung zu sorgen und natürlich dann auch zur Selbstverteidigung gegen bewaffnete Angriffe. Warum steht das so hier? Warum ist das so? Sehr wahrscheinlich auch, um Eigenjustiz vorzubeugen, einen Riegel vorzuschieben, dass wir für erlittenes Unrecht uns nun selber rächen und das vergelten müssten. Nein, Gott sagt, dafür sind dann die Gerichte zuständig. So, und jetzt können wir tief durchatmen. Jetzt kommt ein dritter Gedanke. In all dem bisher Gesagten gilt allerdings eine Ausnahme und das ist die sogenannte Petrus-Klausel. Christen leben die Petrus-Klausel. In Apostelgeschichte 5,29 wird sie dann in Worte gefasst. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wir kennen diese Geschichte, Petrus vor dem Hohen Rat, also damalige Obrigkeit in Israel. Petrus beruft sich vor diesem Hohen Rat auf die letzte Instanz, auf Jesus, den Weltherrscher. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das heißt, der Staat hat nicht die Definitionsmacht über Gut und Böse. Gut ist nach Gottes Willen nicht das, was dem Staat oder einem Regime nützt, sondern was er in seinem Wort festgeschrieben hat. Und wenn Menschen sich allmächtig jetzt an die Stelle Gottes setzen, wenn der Staat Mord, Abtreibung, Euthanasie, Ehe für alle und viele andere in Gesetze gießt, dann haben wir am Staat Kritik zu üben, am Staat und an einer Gesellschaft, die das lebt. Und spätestens jetzt sind wir Christen, ja, Brandstifter. Wir leben als Provokateure in dieser Welt und in dieser Zeit. Oder sind wir schon zu Kuschern geworden? Bleiben wir kritisch gegenüber dem, was uns vorgesetzt wird, auch von einem Staat, von einer Regierung, was in Gesetze gießt, wenn es gegen ein christliches Menschenbild geht, wenn die Würde des Lebens und der Wert des Lebens mit Füßen getreten wird. Und jetzt gilt es eben nach Jesu Wort als Salz der Erde, sich einzumischen, um diesen Fäulnisprozess aufzuhalten. Das heißt, wir brauchen unseren Glauben, unsere Beziehung zu Christus, zu seinem Wort nicht verleugnen, sondern wir bekennen uns mutig zu Gott, auch und wenn das gerade in Nachteile oder gar ins Leiden führt. Und die Frage ist, sind wir darauf eingestellt, dass uns unser Leben für Jesus ins Leiden führt? Ein Christ wird eben dann nicht gehorchen und untertan sein, wenn ihm die Regierung eine Sünde, also ein Verhalten, eine Lebenspraxis aufzwingt, die Gottes Wort und seinem Willen entgegensteht. Dann werden wir Jesus Christus und sein Wort nicht verleugnen, sondern mutig bekennen. Denn keine Regierung der Welt hat das Recht, das Gewissen eines Menschen zu vergewaltigen. Und deshalb gibt es Zeiten, in denen Gläubige dem Zorn der Menschen und der Obrigkeit ausgesetzt sind, weil sie eben Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und wir kennen die Geschichte, nicht wenige Christen sind vor die Löwen gegangen damals, zu den Zeiten von Paulus und danach. Warum? Weil sie dem Kaiser die göttliche Verehrung und Anbetung verweigerten. Und auch Paulus ging um seines Glaubens willen in den Märtyrertod. Auch im Alten Testament können wir schon diese Verhaltensweise studieren. Schon Daniel, der selbst ein hoher Staatsbeamter war, er war Gott mehr gehorsam als dem Darius von Medien. Als loyaler Minister hatte er einen klaren Standpunkt und sah tiefer. Er sah, dass hinter jeder Obrigkeit Gott steht und dass wir Gott letztlich verantwortlich sind. Und aus Überzeugung für seinen Glauben ging er in die Löwengrube und seine Freunde in den Feuerofen. Und die Christen heute in Nordkorea, wenn sie mit einer Bibel erwischt werden, entweder ins Gefangenenlager oder sofort Kopfkürzer. Haben wir das auf dem Schirm? Gott sei Dank, dass wir in der Regel heute noch keine Behörden wegen unseres Glaubens fürchten müssen. Nur diejenigen, die das Gesetz brechen, müssen Strafe fürchten. Und deshalb verhalte dich klug. Wer ein Leben ohne Strafmandate, ohne Geldstrafe, ohne Gerichtsverhandlungen, ohne Gefängnisaufenthalte führen will, der sollte sich als ein anständiger und gesetzestreuer Bürger verhalten. Dann wird er Zustimmung erhalten und nicht Tadel. Und hinzu kommt ja noch bei uns im deutschen Grundgesetz, Artikel 20, dort heißt es, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, also von uns. Das heißt, wir können uns als Christen, als Bürger des deutschen Staates konstruktiv unterstützend im jeweiligen politischen System einmischen, mitwirken, zur Wahl gehen oder sich selber zur Wahl stellen oder als Gemeinderat mitwirken etc. Politische Enthaltsamkeit wäre eine Verkürzung unseres Glaubens und unserer Verantwortung. Und deshalb erheben wir unsere Stimme und ermahnen wir die Obrigkeit zu einer christlichen und ethischen Moral- und Werteordnung. Das war zu Zeiten von Paulus kaum möglich. Schon gar nicht für die Christen, aber eben uns heute. Gott sei Dank dafür. Suchen wir der Stadt Bestes und beten wir sie für sie zum Herrn. So hat schon Jeremia damals an die Exilanten in Babel geschrieben. In allem glauben wir als Christen, Jesus, unser Herr, steht über allem, souverän als Lenker und Weltherrscher. Er hat alles in seinen Händen und der Auferstandene hat die Gewalt, die er sich jetzt schon durchsetzen will durch seine einladende Gnade. Und deshalb missionieren wir ja auch und evangelisieren wir ja auch. Und deshalb bezeugen wir vor einer Welt und ihren Machthabern, Jesus hat die oberste Gewalt und wir sehen den Staat als Vorletztes und haben das Letzte im Blick, dass sich einmal alle Knie vor Jesus beugen werden, dass alle mal ihn anerkennen werden als den Herrn, der in seiner neuen Welt Friede und Gerechtigkeit bringen wird. In diesen wechselnden Staaten bezeugen wir Jesus als den, dessen Reich kommt und der einmal alles vollenden wird. Und in der Macht dieses Herrn ordnen wir uns heute gehorsam und den staatlichen Mächten unter, in dem Wissen, diese Macht vergeht. Aber Gottes Macht wird ewig alles regieren. Und Gott zu geben, was Gottes ist, das ist darin auch dann unser tiefster Beweggrund, dass wir ihn allein an höchster Stelle ehren. Noch gebührt der Obrigkeit Respekt und Ehrerbietung, Gott aber gehört das lebendige Opfer unseres Lebens, meines ganzen Lebens, denn er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.